Herzlich willkommen zu Das macht deine Hausarzt. Ich bin Giel.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärzte im Bergischen Land. Willkommen.
Willkommen.
Und dann unser Disclaimer.
Ah, soll ich sagen? Ja gut,
mach's mal. Ich dachte.
Ich habe gerade schon so gewartet. Auch wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch und auch keine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, dann sucht natürlich bitte ärztlichen Rat.
Genau.
Das habe ich gut gemacht, oder?
Super hast du das gemacht.
Hervorragend. So, wir waren heute beide so ein bisschen im Sonntagsmut, würde ich sagen. Und haben uns dann entschlossen, wir machen mal eine entspannte Laberfolge.
Wie wir die immer nennen, ne? Unsere Quickie-Folgen, unsere Laberfolgen, unsere strukturierten Folgen.
Das muss ja alles auch so seinen Platz haben in diesem Podcast.
Genau.
Und deswegen gibt es heute doch auch ein Thema, nämlich das Thema, das große Überthema kollegiale Zusammenarbeit.
Da passt so alles runter, ne?
Ja, das stimmt. Und ich habe auch noch ein bisschen was an Feedback zu unserer vorletzten Folge, wo wir ja gesprochen haben über die Arzt-Patienten-Kommunikation. Und ich von einigen nochmal was dazu gehört habe. Wir hatten ja gefragt, wieso man sich denn vom Arzt nicht verstanden fühlt oder wieso man sich vielleicht auch manchmal nicht gut behandelt fühlt. Und das waren jetzt überwiegend jüngere Menschen, also sagen wir mal zwischen 20 und 35, die mir erzählt haben, dass sie sich eben oft nicht gut verstanden fühlen, weil sie mit manchen Beschwerden sich eben zu schnell auch in eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Psychoschublade gesteckt fühlen. Dass die Zeit nicht da ist, um die Beschwerden ausreichend zu würdigen. Also die Menschen gehen ins Sprechzimmer, dann wird schnell gefragt, worum geht's denn? Und dann haben manche erzählt, dass sie gar nicht so richtig erzählen konnten, worum es denn ging. Oder wenn es vielleicht auch mal schwierigere Gesprächsanlässe waren, dass dann schnell abgebrochen wurde. Und dass das dann am Ende dazu geführt hat, dass es ihnen halt gar nicht geholfen hat. Dann haben wiederum andere berichtet, dass sie auch bei bestimmten Beschwerden nicht untersucht worden sind, sondern dass halt sehr schnell gesagt wurde, okay, das ist die und die Diagnose. Es kann natürlich tatsächlich auch mal so sein, dass man auch eine Diagnose ohne Untersuchung stellen kann. Allerdings ist es natürlich auch oft so, dass dann Patienten denken, wie kann das denn sein, dass der Arzt das weiß, ohne mich zu untersuchen?
Ja, das stimmt.
Oder eben, dass ja mit einer Diagnose man schnell abgespeist wurde als Patient, die man selbst als nicht richtig empfunden hat und dann nochmal das mit dem Arzt rückbesprechen wollte und das dann aber nicht also angenommen wurde.
Also eigentlich ist da dann auch das Feedback, dass sie sich da nicht gehört gefühlt haben. Dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben, weil dann erstmal nicht in ihren Augen gut nachgefragt wurde und nicht gut untersucht wurde. Und dann einfach, sie hatten das Gefühl, schnell abgewiegelt zu werden.
Genau, sie hatten nicht das Gefühl, dass sie mit jemandem sprechen, der ein offenes Ohr für ihre Beschwerden hat oder Interesse an ihren Beschwerden hat. Und das finde ich schon wichtig, dass sowas gefeedbackt wird von Patienten.
Auf jeden Fall.
Weil das ist ja tatsächlich was, das wir eigentlich ja alle wollen als Ärzte. Wir wollen ja Menschen helfen.
Ich sehe das auch so. Auf jeden Fall, unser Ziel ist ja eigentlich, dass Menschen sich gehört fühlen und dass wir helfen. Was ich manchmal auch an mir selbst sehe oder merke, ist, dass je nachdem, wie gut man drauf ist und wie viel Energie man hat, am Ende der Woche fehlt einfach manchmal selbst schon die Energie, weil man einfach wochenendreif ist. Und das sollte natürlich nicht so sein. Aber das ist ein Faktor. Und ich glaube auch, je erfahrener ein Arzt ist, desto weniger Informationen braucht er vermeintlich, um eine Diagnose zu stellen. Also Diagnose stellen ist ja ein Muster erkennen. Und das ist so wie eine Stadt, wenn man ganz neu eine Stadt sieht, dann braucht man ganz viele Hinweise, wo man ist, um das sich irgendwie auf der Karte sich zu ordnen und zu orientieren. Wenn man aber seit 3 Jahren oder 4 Jahren in einer Stadt wohnt, dann braucht man vielleicht nur noch einen Punkt, dann weiß man, ah, hier bin ich und ich muss dahin. Und das ist, glaube ich, auch bei der Diagnosestellung so, dass man anstatt 10 Cues dann nur noch 1 braucht, um überspitzt im Sinn zu sagen, ne, um dann eine Diagnose zu erkennen.
Ja.
Und das kann natürlich stimmt. dann manchmal so rüberkommen, als würde man nicht richtig zuhören oder sehr schnell abwiegeln. Und das kann es ja gar nicht sein, weil der kann das ja gar nicht so schnell einordnen. Aber der hat das vielleicht schon viel schneller in ein Muster reingesetzt, um es zu erkennen. Was natürlich auch fehleranfällig ist, weil man dann halt auch Sachen übersieht. Und
es gibt immer die Ausnahmen von der Regel, ne?
Genau. Und ich glaube, da ist da manchmal ein Mismatch zwischen den Patienten und den Ärzten, was aber nicht böse gemeint ist, sondern was dann vielleicht auch eine Berufskrankheit ist.
Ja, ich glaube, das hast du so schön erklärt. Das merk ich ja auch manchmal, ne, dass der Patient kommt rein und hat was und ich weiß, was das ist.
Ja.
Jetzt, also ohne mich jetzt da irgendwie als besonders toll darstellen zu wollen, aber manchmal weiß man das halt. Oder man weiß eben, wo es hingeht und dann ist es wichtig, den Patienten da mitzunehmen auf diese mentale Reise, auf der man sich gerade selber befindet oder auf den Weg, auf dem man ist, damit der Patient das auch versteht, warum man da gerade hingeht.
Ja, und warum man es manchmal auch schon einfach von der Anamnese weiß, dass es, sag ich mal, ein Reflux ist. Und da muss man sich nicht per se den Bauch angucken, um die Diagnose zu stellen, weil das manchmal gar nicht so aussagekräftig ist, sondern da ist manchmal die Anamnese aussagekräftiger als die Untersuchung selbst, obwohl das für den Patienten manchmal schwer zu nachvollziehen ist. Und ich habe mir auch angewöhnt, dann einfach auch nochmal den Bauch anzugucken, einfach weil es Studien gibt, da bin ich ganz ehrlich, die sagen, dieser körperliche Kontakt, das macht auch ganz viel aus in der Wahrnehmung, ob ein Patient sich ernst genommen fühlt oder nicht.
Das stimmt. Und also die Untersuchung ist schon auch ein wichtiger Aspekt.
Ja, ja. Und deshalb mache ich das auch, wenn ich manchmal denke, ja, eigentlich brauche ich das jetzt per se nicht und das kostet Zeit, aber einfach, um meiner Diagnosestellung dann auch mehr Gewicht zu verleihen.
Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer sehr erfahrenen Kollegin, die mir dann gesagt hat, ja, wenn du nicht innerhalb der ersten 2 Minuten, die der Patient im Zimmer ist, erfasst, worum es geht, dann hast du eigentlich schon verloren.
Also, das finde ich aber schnell.
Ja, das ist halt, wenn jemand wirklich sehr, sehr erfahren ist, dann kann man ja auch noch viel mehr diese subtilen Untertöne manchmal erkennen. Ne? Es gibt das ja auch schon mal, dass Menschen mit Beschwerden kommen und am Ende geht's um was ganz anderes.
Ja, total.
Und da braucht man, also ich brauche da dann schon auch manchmal länger als 2 Minuten.
Ich auch. Vor allem die ersten 2 Minuten soll man ja eigentlich nur den Patienten reden lassen, ne? Obwohl das wahnsinnig schwierig ist.
Ja, aber es war auch, also eine Aussage, klar, muss man jetzt nicht als Gesetz betrachten.
Nee.
Aber spätestens, wenn man sich selber fragt, warum ist der Patient jetzt eigentlich hier, dann sollte man es den Patienten, glaube ich, auch fragen. Ja, das zu diesem Feedback. Fand ich schön, dass sich da ein paar Menschen auch gemeldet haben und das ist, glaube ich, echt auch wichtig, da nochmal drüber zu sprechen.
Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema und zwar Zusammenarbeit, kollegiale Zusammenarbeit.
Interkollegiale Zusammenarbeit zwischen
interkollegial.
Uns Fachärzten für Allgemeinmedizin und den Fachärzten für andere Fachgebiete.
Und auch mit dem Krankenhaus.
Und auch mit dem Krankenhaus, genau.
Was ist denn so deine Erfahrung?
Ich habe viele Erfahrungen gemacht. Sehr viele, sehr positive Erfahrungen. Häufig bei komplizierteren Fragestellungen, wenn man Patienten hat, die zum Beispiel zeitgleich zu 2 oder 3 verschiedenen Fachärzten noch gehen, um eine Symptomatik abzuklären, die eben mehrerer Fachkompetenzen bedarf. Da fand ich das schon dann manchmal hilfreich, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich dann bezüglich dieser Problematik auch mal zurückgemeldet haben. Ne, oder wenn man wusste, da ist jemand mit im Boot, man arbeitet zusammen. Je mehr Kollegen zusammen im Boot ist, desto schwieriger wird's, finde ich. Was, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, ist so eine 1:1 Zusammenarbeit.
Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man sich persönlich kennt.
Ja, da ist wieder das Thema Netzwerk, ne, mega wichtig, dass man untereinander sich kennenlernt, dass man auch die Kollegen der anderen Fachgebiete kennenlernt, die in der eigenen Umgebung sich befinden. Was ja zunehmend auch schwieriger wird, denn viele
Warum
Patienten.
Warum findest du das?
Ja, viele Patienten gehen ja gar nicht mehr zu anderen Fachkollegen, die in der eigenen Stadt sind oder zumindest in der umliegenden
so, ja.
Stadt, sondern die
das
gehen
stimmt.
ja nach 50 bis 100 Kilometer weiter weg, weil keine Termine. Und das macht dann die Zusammenarbeit, finde ich, auch ein bisschen schwieriger.
Das stimmt, da leidet auch die Zusammenarbeit, weil wenn man jetzt vor Ort welche hat, also die meisten Gebietsärzte kenne ich eigentlich persönlich, zumindest vom Namen her, und man hat sich auch schon mal gesehen, man hat sich mal die Hand geschüttelt und mit viel ist man auch per Du oder so. Und das macht es dann schon leichter, auch mal, wenn man irgendwie einen Termin für einen Patienten schnell braucht oder auch einfach mal über Patienten zu brainstormen, was muss man machen und ist das der richtige Facharzt für das Gebiet oder muss es zum anderen Gebiet? Und das fördert natürlich auch die Versorgung und die Patientenbetreuung.
Ja, das sind die positiven Dinge, die wir da erlebt haben. Also das scheint bei dir eigentlich ja dann auch ganz gut zu klappen. Wenn man Kontakt sucht, dann klappt das bei uns eigentlich ganz gut. Manchmal ist es schwierig, die Praxen wirklich zu erreichen, ne, dass man dann versucht anzurufen und dann landet man da in der Warteschlange oder ist gerade keine Sprechzeit oder keine Telefonsprechzeit oder.
Oder im Krankenhaus sind die dann nur vormittags zu erreichen und man denkt so, ah, aber da habe ich Sprechstunde, das ist dann auch manchmal schwierig.
Ja.
Und manchmal, was ich auch erfahre, ist, dass die überrascht sind, dass man manchmal mit einer speziellen Frage anruft. Also in den Niederlanden war das ganz normal, dass man mittags, hat man so 2, 3 Patienten, die hat man dann mit dem Facharzt für ein Gebiet überlegen wollen oder so hieß das, man hat dann den Patienten besprochen. Und da war es ganz normal, dass der Gebietsarzt einem dann Tipps gegeben hat, wie man die Behandlung weiterführen kann, ohne dass man den Patienten schicken muss.
Das ist
und
ja cool.
Das war mega hilfreich. Die hatten dann auch meistens so ein Diensttelefon. Das war auch gleichzeitig dann der Gebietsarzt, der dafür zuständig war, den Hausärzten zu helfen. Und das hat mega was gebracht, weil die Versorgung besser wurde. Die Überlaufung der Fachärzte, sag ich mal, war nicht so vorhanden. Und gleichzeitig hat man als Hausarzt, vor allem in Weiterbildung, in der ich damals war, mega viel dazugelernt. Und das hatte ich am Anfang noch mehr gemacht in Deutschland, aber da hatte man manchmal so ein bisschen überraschte Kollegen an der anderen Telefonseite. Nochmal, was soll ich denn jetzt mit der Fragestellung? Und für mich war das so, ja, ich will ja eigentlich nur Tipps haben, was ich jetzt machen kann, ohne den Patient wegschicken zu müssen, um auch die Kosten irgendwie, nicht nur um die Kosten zu niedrig zu halten, aber auch einfach um unnötige Diagnostik oder unnötige Kontakte zu fördern. Und da war ganz viel Überraschung und deshalb habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt. Aber wenn man es jetzt macht, dann kommt immer noch irgendwie Feedback und dann lernt man auch nochmal dazu und dann ist das eigentlich meistens sehr positiv, weil die dann auch wirklich mit einem, gerade über komplizierte Fälle dann auch nachdenken und man hin und her spielt und dann sagen die, ja, schick mir die doch mal oder den Patienten.
Ja.
Und dann ist das ein sehr positiver Austausch. Und dann kriegt man auch eigentlich kurzfristig einen Brief und dann kommt, ja, wenn das und das rauskommt, dann schicken sie mir den nochmal. Und also das ist, ich finde das eigentlich sehr positiv.
Ja, finde ich auch. Worüber ich letztens noch so nachgedacht habe, ist, wir bekommen ja als Allgemeinmediziner in der Regel Briefe oder Berichte von den anderen Fachkollegen. Die bekommen aber von uns ja eigentlich nichts, ne? Also das Einzige, was wir machen können, um denen zu übermitteln, was wir gerne möchten und um welchen Patienten es da geht, ist eine Überweisung zu schreiben, wo wir ja schon mal festgesetzt haben, dass das Überweisungsformular eigentlich manchmal zu klein ist für das, was man gerne schreiben würde. Und mittlerweile können wir ja auch die EPA zum Beispiel noch beladen, was gut ist. Also gerade wenn es so um Laborwerte geht, das fand ich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, das ist für die Fachärzte der anderen Fachrichtungen auch teilweise manchmal echt schwierig ist, weil die den Patienten gar nicht so gut kennen und die Zeit nicht haben, das alles zu erfragen, was wir vielleicht schon wissen und denen mitteilen könnten. Also ja, wir regen uns manchmal auf, dass wir keine Berichte kriegen. Da würde mich mal interessieren, was ist denn eigentlich bei denen los?
Ich glaube auch, dass die Qualität der Überweisungen sehr unterschiedlich sind.
Ja.
Und das erkenne ich auch bei mir, dass ich dann manchmal, wenn es eine sehr direkte Frage ist, die sehr ausführlich mache, und manchmal ist es dann mehr so ein Kontrolluntersuchen, ja, dann schreibt man doch mal Kontrolle erbeten drauf, weil das dann einfach so diese jährliche Kontrolle ist. Und mit so einer Überweisung kann man natürlich nichts anfangen, wenn man ehrlich ist.
Ja, das sind dann manchmal so diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Auftragsgeschichten, wenn da jetzt jemand kommt, der jährlich die Augen untersucht bekommt, wie der Diabetiker zum Beispiel.
Ja.
Ja, dann steht da dann halt Kontrolle drauf. Aber man kann ja zum Beispiel auch den HbA1c noch draufschreiben,
ja,
also
genau.
Langzeitzuckerwert und so. Da finde ich schon, können wir an unserer Qualität der Überweisung immer arbeiten.
Mhm.
Und ja, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube schon, dass es auch für die Fachkollegen manchmal sehr schwierig ist, in der Kürze der Zeit, die sie ja auch nur haben, zu erfassen, worum geht's denn da eigentlich? Und daher rührt das vielleicht auch schon mal, dass Patienten auch häufig das Gefühl haben, dass sie sich von den Fachärzten, die jetzt nicht deren Hausarzt sind, schlechter verstanden fühlen, weil das Vorwissen fehlt und die Zeit, um das alles dann abzufragen.
Voll, das ist ja auch das Privileg des Hausarztes oder des Allgemeinmediziners, dass der einen Patient über Jahre begleitet und auch die ganze Familie eventuell dabei hat. Also wir haben Familien in der Praxis, da haben wir das Kind, Mutter und die Oma und Opa und die Urgroßeltern.
Mhm.
Da kennst du halt nicht nur die Krankheitsgeschichte des Kindes oder der Eltern, sondern da kennst du auch die Risikofaktoren. Du weißt, wie die wohnen, du weißt, wie das soziale Umfeld ist. Das sind ja ganz viele Informationen, die wir haben, weil wir die einfach jahrelang begleiten. Und das sind dann so Gebietsärzte, haben das da nicht. Auch wie auch. Also wenn die dann 10 Minuten für einen Patienten haben, weil das ist Gesundheitssystem das so vorsieht, wie sollen die da dieses ganze Know-how und dieses Wissen bekommen?
Ja.
Das ist ja gar nicht möglich.
Ja, deswegen, wir müssen gute Überweisungen schreiben, das ist wichtig.
Mhm.
Jetzt habe ich in den letzten Wochen immer mal wieder mitbekommen von Patienten, dass anscheinend auch Überweisungen gar nicht angenommen worden sind in den Facharztpraxen,
ja,
oder dass
sie
teilweise
auch vermehrt mitbekommen,
irgendwie entsorgt wurden und den Patienten mitgeteilt wurde, dass das nicht nötig wäre, was mich dann schon etwas gewundert hat. Wir arbeiten ja auch im Hausarztmodell, wo also einfach als Formangabe der Krankenkasse das erforderlich ist, dass man Patienten mit Überweisung bei Auftrag zum Facharzt schickt. Hat mich dann einfach nur ein bisschen gewundert. Da würde ich mich mal über Feedback von der anderen Seite freuen.
Ja, das habe ich jetzt auch vermehrt mitbekommen. Das ist aber irgendwie ein sehr neues Ding. Das ist, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass man dann keine Berichtspflicht hat oder sowas. Aber ich habe mich auch gewundert. Vor allem, ich hatte das jetzt bei 2, 3 mitbekommen, wo ich mir dann auch wirklich Mühe gegeben hatte bei der Überweisung. Und das fand ich dann irgendwie schade. Und auch der Patient oder die Patienten verstehen das dann nicht, weil wir versuchen, den Patienten zu erklären, dass es wichtig ist, eine Überweisung zu holen, damit wir auch einen Bericht bekommen. Und wenn dann auf der anderen Seite gesagt hat, nee, eine Überweisung ist nicht wichtig und damit machen wir sowieso nichts, die brauchen sie nicht, hier haben sie wieder zurück. Das sind dann sehr unterschiedliche Messages, die man vertritt. Und das ist dann manchmal schade, dass man nicht an einem Strang zieht.
Ja, also ich glaube, woran es liegen kann, ist, dass manchmal vielleicht das Praxispersonal nicht weiß, was eine hausarztzentrierte Versorgung ist.
Mhm.
Und dass sie das eben dann nicht richtig einordnen in dem Sinne.
Mhm.
Und beim Rest ist bei mir auch ein kleines Fragezeichen. Vielleicht klärt sich das ja nochmal auf.
Auch da gerne als Facharzt für andere Gebiete gerne erklären, warum es eventuell nicht erwünscht ist.
Oder nicht nötig.
Wir lernen gerne dazu.
Ja.
Was ich auch eine gute Zusammenarbeit finde, ist, wenn man eine Übergabe macht.
Mhm.
Also wenn ein Patient lange Zeit im Krankenhaus war und dann rauskommt und da müssen noch bestimmte Sachen gemacht werden, was ja häufig ist, oder kontrolliert werden oder, dass da dann mal die Kollegen anrufen und sagen, hey, wir haben hier den Fall, der kommt zurück nach Hause, das und das muss passieren und das sind die Gründe. Das muss natürlich jetzt nicht beim 0815-Patienten in Anführungsstrichen passieren, sondern wenn es wirklich so komplexe Patienten sind, da, das fände ich, das ist auch ein, zweimal passiert, aber das kann von mir aus gerne häufiger passieren.
Ja, so dann sind wir wahrscheinlich wieder beim Faktor Zeit, dass auch die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus da kaum Zeit für haben. Und dann, naja, man hat ja dann zusätzlich noch den Arztbrief, der aber leider ja oft erst Wochen nach der Entlassung dann in der Hausarztpraxis ist.
Total. Ich weiß, woher das rührt, dass das nicht so häufig stattfindet. Aber man darf sich ja was wünschen, ne?
Ja, genau.
Das ist meine Wunschliste.
Dann würde ich mal sagen, haben wir da jetzt ein bisschen drüber gequasselt. Und unsere nicht ganz unlogische Take-Home-Message ist, dass die Zusammenarbeit im ambulanten, aber auch zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor natürlich wichtig ist.
Und es immer muss sich Verständnis lohnt, füreinander haben.
Genau, es lohnt sich immer bei Fragezeichen auch trotzdem mal irgendwie den Kontakt zu suchen. Und oft ist das sehr, sehr hilfreich.
Genau. Okay, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Mhm. Was hat uns in den letzten 2 Wochen bewegt?
Okay, ich fange an.
Okay, hau raus.
Ich hatte, in der letzten Woche hatte ich einen Tag, wo ich wirklich, glaube, 5 von den sinnlosesten Attesten formulieren sollte, die ich in meinem ganzen Karriereleben je geschrieben habe. Und das Sinnloseste von diesen Attesten war, dass ich attestieren sollte, dass ein Attest korrekt ist. Da habe ich mich einfach nur noch so gefragt, wofür habe ich eigentlich studiert? Wofür habe ich eigentlich Medizin studiert?
Um zu erkennen, dass das Attest natürlich korrekt ist.
Entschuldigung, das war einfach nur, ich dachte, das ist so versteckte Kamera. Oder irgendwer will mir da einen Streich spielen. Ja. Weil das an diesem Tag waren halt wirklich auch noch 2, 3 andere Sachen, wo ich einfach nur dachte, warum? Warum?
Ja, ich kann das voll nachvollziehen.
Also da war dann zum Beispiel auch noch ein Attest. Es gibt ja diese Aufnahmebögen für die Altenheime.
Oh.
Wo immer drunter steht, beruht auf einer aktuellen körperlichen Untersuchung des Patienten, was manchmal gar nicht möglich ist, weil der Patient sich im Krankenhaus befindet, zum Beispiel. Und dieses auf diesem Bogen, da hatte die Angehörige zu dem Patienten dann auch noch Anweisungen geschrieben, was wir denn da noch draufschreiben sollen an wichtigen Infos für die Pflege. Und dann wurde auch noch verlangt, wir sollten jetzt nach einem Paragraphen aus dem Infektionsschutzgesetz ausfüllen, dass jetzt aktuell keine infektiösen Erkrankungen bestünden, was in der Regel integriert ist in diese Atteste. Du weißt es ja wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Es ist A, integriert in dem Attest und B, wenn ich da nach Paragraph sowieso aus dem Infektionsschutzgesetz was ausfüllen soll, dann müsste ich ja bei dem Patienten, müsste ich ja auf alle möglichen quasi für die Heime gefährlichen Erreger suchen.
Und testen. Mhm.
Und das findet ja nicht statt.
Nein. Echt zeitintensiv und frustrierend.
Und es wird ja gar nicht vergütet. Genau. Wirklich.
Ja.
Gar nicht.
Null.
Also auch diese Aufnahmebögen und so, die werden dann einfach ausgehändigt und dann wird gesagt, ja, das macht dann der Hausarzt. Natürlich nehmen wir für solche Atteste auch Geld, ne? Das machen wir jetzt nicht einfach umsonst, aber es wird den Patienten nicht immer vermittelt, dass das so ist.
Mhm. Und sind dann überrascht, dass wir da Geld für haben wollen.
Ja. Also die Krankenkasse bezahlt es halt einfach nicht, ne? Deswegen ist das ja dann quasi eine Selbstzahlerleistung. Ja. Naja, das war mein Tag der verrückten Atteste. Du hattest auch noch was zu attesten.
Ja, ich habe auch noch was zu attesten. Allerdings zu einem ausgefüllten Attest, was man selbst geschrieben hat und man dann plötzlich von der dritten Instanz gefragt wird, was denn auf dem Attest stehen würde. Und die könnten das nicht richtig lesen. Und wir haben es angewöhnt, weil das schon mal stattgefunden hat, unsere Atteste, die wir ausstellen, einzuscannen, bevor wir die rausgeben. Und dann stellt sich raus, dass da unser Attest gefälscht wurde oder nachträglich angepasst wurde, sage ich mal. Und das, da war ich ziemlich sauer, als das rauskam. Und das ist einfach, da muss man jetzt einfach mal sagen, das ist Urkundenfälschung und da kann man rechtliche Schritte eingehen. Wir haben aber erstmal den Weg gesucht, dass wir mit der Person dann Kontakt aufgenommen haben, um zu erfahren, was der Grund war und. Und man hat das jetzt auch klären können. Aber das hat mich richtig sauer gemacht, weil das einfach wirklich Urkundenfälschung ist und auch strafwürdig. Und ja, das hat mich die letzten 2 Wochen bewegt.
Das sollte man beim Hausarzt lassen.
Genau, das ist auch ein Vertrauensbruch. Auch die Vertrauensbasis ist nicht nur von Patient zum Arzt, sondern auch vom Arzt zum Patienten. Und das ist eindeutig ein Vertrauensbruch.
Ja. Damit schließen wir diese Kategorie und kommen zur nächsten Kategorie. Ich würde jetzt ehrlich sagen, das ist tatsächlich, das sollte man beim Hausarzt lassen.
Haben wir heute viel, was?
Ja, es ist so ein bisschen negativ irgendwie, aber das sind so Fälle, ich finde, das ist auch für Patienten interessant. Jetzt hier geht es darum, dass wenn Patienten sich entscheiden, sich in einer Hausarztpraxis nicht mehr medizinisch behandeln lassen zu wollen, also man verweigert die Untersuchung oder das Arztgespräch, dann ist das ja am Ende, dass man einfach die Behandlung ablehnt. Trotzdem verlangen manche Menschen aber dann, dass man weiterhin Rezepte ausstellt.
Und ja, das geht ja nicht.
Das geht halt nicht, ne? Weil da sind wir ja auch für verantwortlich, dass wir korrekte Rezepte für die vorliegenden Erkrankungen des Menschen ausstellen. Und die kann man halt nicht kontrollieren, wenn der Mensch sich nicht untersuchen lässt oder auch kein Arztgespräch möchte. Deswegen, das ist leider nicht möglich. Da muss man sich dann eine andere Hausarztpraxis suchen.
Ja. Weil man sonst ja auch den Patienten gefährden kann. Es ist ja nicht nur so, dass man dann einen Schein haben möchte und, sondern man kann auch mit Medikamenten Schaden zufügen, wenn man zum Beispiel doch nicht mehr braucht. Und auch einfach manchmal muss man Sachen kontrollieren. Und wenn der Patient gar nicht mehr untersucht werden möchte, dann hat das die Konsequenz, dass man auch keine Rezepte mehr ausstellt.
Manchmal sind Menschen überrascht, dass zum Beispiel, es gibt das ja auch, dass einfach eine Therapie gut läuft. Ne? Nehmen wir jetzt mal einfach Blutdrucktherapie, läuft gut. Die Leute bestellen immer ihre Rezepte nach, waren aber lange einfach nicht mehr in der Sprechstunde. Mhm. Das machen wir dann oft so, dass wir dann nach einer gewissen Zeit sagen, beim nächsten Rezept bitte einmal nochmal mit in die Sprechstunde kommen. Ne? Ja, dass man nochmal eincheckt und sagt, ist alles gut, wie läuft die Therapie? Wir kontrollieren dann nochmal was. Ne? Manchmal kann man auch was anpassen oder so. Das ist was anderes noch erforderlich. Manchmal sind die Leute dann ganz überrascht. Mhm. Aber das ist halt einfach total wichtig.
Ja, einfach auch zu wissen, kommen neue Nebenwirkungen dazu? Funktioniert alles? Ist immer noch alles gut eingestellt? Wie geht's der Person? Ist noch was Neues dazu gekommen? Also das sind ja alles sehr wichtige Informationen.
Ja.
Und es macht natürlich auch eine Arzt- und Patientenbindung und stabilisiert die nochmal.
Genau. Ich glaube, wir sind fertig für heute.
Ja, das glaube ich auch. Unsere Laberfolge ist zu Ende.
Wir haben zu Ende.
Müssen wir nur noch unseren Abschlusssatz sagen? Willst
okay.
du?
Ja. Ich starte mit dem Abschluss. Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns gerne auch auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, alles mit Unterstrich.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.